Herzlich willkommen bei What I Do Inspires You, der Leadership Talk, wo inspirierende Menschen ihre Begeisterung und Leidenschaft für das Thema Führung mit euch teilen. In der heutigen Folge des Podcasts What I Do Inspires You werde ich mich gemeinsam mit Carolina Heinke mit dem Thema positive Unternehmenskultur beschäftigen und dabei unter anderem die Frage beantworten, warum glückliche Teams das Fundament für nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg bilden und wie wichtig es ist, Arbeitsumgebungen zu schaffen, in denen Zufriedenheit und Produktivität nahtlos zusammenfließen. Carolina Heinke ist Arbeits- und Organisationspsychologin, bringt nicht nur ein Jahrzehnt an Erfahrung in People und Culture aus verschiedenen Unternehmensgrößen mit, sondern ist auch LinkedIn Top Voice und eine der führenden ExpertInnenstimmen für die Themen Unternehmenskultur, Teamdynamik, New Leadership und berufliche Entwicklung. Ebenfalls ist sie die Gründerin von Culture Hire. Das Unternehmen steht für eine tiefgreifende Transformation der Arbeitswelt. Freut euch auf ein sehr inspirierendes Gespräch, in dem ihr den Menschen Carolina Heinke kennenlernen werdet. Ihr werdet erfahren, was es für eine gute und zeitgemäße Führung braucht und warum es für Carolina wichtig ist, dass man als Führungskraft einen ressourcenorientierten Blick hat und sich auf Beziehungsmanagement fokussiert. Ihr werdet verstehen, was Carolina Heinke unter einer positiven Unternehmenskultur versteht, welche Rolle dabei die positive Psychologie spielt und wie wichtig dabei ein ressourcenorientiertes Miteinander ist. Ihr werdet hören, warum die Unternehmenskultur nicht durch die Unternehmensleitung oder HR top-down entschieden und festgelegt wird, sondern sie durch die Mitarbeitenden geprägt und mitgestaltet werden sollte. Ihr lernt, warum es wichtig ist, ein Bewusstsein dafür zu haben, wie man Arbeitszeit und somit Lebenszeit sinnvoll gestaltet, mit wem man diese Zeit verbringt und auch dadurch bestrebt sein sollte, die eigene Arbeitszufriedenheit zu erhöhen, indem man regelmäßig reflektiert, wofür man was tut. Ihr erfahrt, welche Rollen Führungskräfte und MitarbeiterInnen haben, um zu einer positiven Unternehmenskultur zu kommen. Lasst euch anstecken von der Leidenschaft von Carolina für das Thema positive Unternehmenskultur und versteht die Hintergründe ihrer Aussage: ruhig mal früher die Ärmel hochkrempeln und ins Tun kommen, damit wir dauerhaft im Unternehmen glücklich sind. Bei What I Do Inspires You bekommt ihr praxisnahe Tipps und Tricks, lernt diese sofort Schritt für Schritt als Führungskraft umzusetzen und so mit Freude und Begeisterung ein moderner Leader zu werden. Hört also rein, genießt die wertvollen Impulse, erfahrt, was gute Führung ausmacht und wie großartig es sich anfühlt, diese zu leben. Lasst euch inspirieren und euch ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Liebe Carolina, es ist mir eine große Freude, dich in der 63. Folge meines Leadership Talk Podcasts What I Do Inspires You begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen.
Ich freue mich dabei zu sein am 63. Wie verrückt und was für eine Zeit. Und ich freue mich total dabei zu sein. Danke dir.
Ja, und ich freue mich auch sehr. Und wir werden uns heute mit dem Thema positive Unternehmenskultur beschäftigen und dabei unter anderem die Frage beantworten, warum glückliche Teams das Fundament für nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg bilden und wie wichtig es ist, Arbeitsumgebungen zu schaffen, in denen Zufriedenheit und Produktivität nahtlos zusammenfließen. Carolina, du bist Arbeits- und Organisationspsychologin, bringst nicht nur ein Jahrzehnt an Erfahrung in People und Culture aus verschiedenen Unternehmensgrößen mit, sondern bist auch LinkedIn Top Voice und eine der führenden ExpertInnenstimmen für die Themen Unternehmenskultur, Teamdynamik, New Leadership und auch berufliche Entwicklung. Im Jahr 2022 hast du Cultural Hire gegründet. Cultural Hire steht für eine tiefgreifende Transformation in der Arbeitswelt. Und auf der Webseite von Cultural Hire liest man, dass du dir schon sehr früh in deiner Karriere die beiden folgenden Fragen gestellt hast. Warum spielt Unternehmenskultur eine so entscheidende Rolle für ihre Arbeitszufriedenheit? Und zweitens, kann und sollte Arbeit mehr sein als nur ein Mittel zum Zweck. Ja, auch darauf werden wir heute bestimmt Antworten finden. Und liebe Carolina, ich freue mich jetzt sehr auf unser Gespräch. Lass uns zunächst mal starten mit einer Frage, die ich immer zu Beginn eines Gesprächs in meinem Podcast stelle. Was war denn dein schönstes Erlebnis in der letzten Woche und wo hast du Glück empfunden?
Danke dir erstmal für diese Vorstellung. Ich finde das immer faszinierend, was andere Menschen über einen zusammenfassen. Also danke dafür. Und das ist wie so ein kleiner Film, der mitgeht. Und jetzt habe ich gerade Glück empfunden, als du mir diesen Recap von meiner eigenen Entwicklung dargestellt hast. Und Entwicklung ist, glaube ich, auch das Thema, warum ich letzte Woche Glück empfunden habe. Ich mache gerade oder bin jetzt fast durch mit meiner Trainerausbildung in positiver Psychologie. Einer der größten Forschungsfelder in der Psychologie und etwas, was mich ganz antreibt, und hatte mein letztes finales Modul und habe da in den 4 Tagen sehr, sehr viel Glück empfunden, das machen zu dürfen, immer wieder auch einen Austausch mit anderen Menschen zu gehen, die sich mit dem Feld auseinandersetzen, auch kritisch das zu beleuchten, die Frage, wie können wir Sachen ethisch auch gut vertretbar machen, was in unserem Job manchmal auch herausfordernd ist. Und das hat mir sehr viel Freude und auch ganz viel Glück gebracht, weil es für mich auch in einem Zusammenhang mit Sinnhaftigkeit und dem, was ich tue, und viel Freude bereitet hat. Ja.
Ja, vielen Dank. Kann ich auch sehr gut nachempfinden. Und ich glaube auch, das Thema an sich, ja, und was dort sozusagen so einem vermittelt wird, was man dort bespricht, auch das erzeugt ja Glücksgefühle, ja, auch gerade wenn du das Thema Sinn beispielsweise ansprichst. Also das kann ich mir richtig gut vorstellen, dass das dann auch ein sehr schönes Erlebnis für dich dann in der letzten Woche war. Damit unsere ZuhörerInnen dich auch noch ein bisschen besser kennenlernen und verstehen, wer denn der Mensch Carolina Heinke ist, habe ich die 3 folgenden Fragen an dich, Carolina. Erstens, wer bist du? Zweitens, was ist dir wirklich wichtig? Und drittens, wofür stehst du denn jeden Tag auf?
Bin ich das immer so eine Frage? Wer viele von uns? Ich bin vom Sternzeichen Zwilling und ich sage mal, ich habe mindestens 5 Persönlichkeiten, ist aber tagesformabhängig. Gar nicht im Negativen, sondern glaube ich, weil mein Leben sehr vielfältig ist und ich viel unterwegs bin und ich bin norddeutsch. Ich glaube, das hört man so, den Schnack, den wirst du nicht los. Bin ursprünglich Kielerin, lebe in Hamburg, habe hier auch Psychologie studiert, habe dann nach meinem Master bin ich nach Berlin und habe dann ein Startup mit aufgebaut, habe, wie gesagt, dann hast du irgendwie so ein Jahrzehnt im Personalwesen gearbeitet. Und ich glaube, wenn man mich als Mensch beschreiben will, bin ich, glaube ich, sehr ehrlich und direkt, zugänglich und immer für einen Schnack zu haben, wie man so schön in Norddeutschland sagt, und auch für jeden Spaß und mag es, Zeit mit Menschen zu verbringen. Also ich mag Menschen, ich mag das Miteinander und das macht mich, glaube ich, aus. Und die zweite Frage, hilf mir nochmal auf Sprünge, wer bin ich?
Was ist dir wirklich wichtig?
Was ist mir wirklich wichtig? Genau, damit habe ich das eigentlich schon beantwortet, Zeit mit Menschen, weil ich immer wieder sehe, dass Arbeitszeit geteilte Lebenszeit ist. Und ich habe es früher in meinem Job mal schon gesagt, ich verbringe mehr Zeit mit meinen KollegInnen als mit meinen Freunden und Familie. Und ich gehe nicht mit, dass jeder meiner Kollegen meine Freunde und Familie werden muss, aber dass ich die Zeit bezahlt bewusst nutze und das Leben lebenswert mache. Und das ist das, was mir ganz wichtig ist, das mich antreibt, warum ich das tue, was ich tue.
Und auf das Thema Arbeitszeit, das geteilte Lebenszeit, kommen wir im Verlauf des Gesprächs auch nochmal zu sprechen. Und letzte Frage war, wofür stehst du denn jeden Tag auf?
Genau dafür, dass es nicht nur ich das Glück habe, das so zu empfinden, sondern auch viele andere Optionen in den Raum zu stellen und auch ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass auch in den Situationen, wo man vielleicht das Gefühl hat, ich kann mir ja gar nichts entscheiden, ich stehe mit dem Rücken an der Wand im Übertragenen und sage, ich habe immer noch eine Entscheidung, und diese Option aufzuzeigen und zu sagen, ich habe es selber zum gewissen Grad in der Hand. Und so viel, wie ich kann. Und klar, wir sind jetzt gerade in einer politisch-wirtschaftlichen Situation, wie der sagen würde, ja, Caro, ist jetzt so einfach gesagt. Ja, nein und dann doch wieder ja. So, und das ist etwas, was mich jeden Tag wieder aufstehen lässt, das selbst in die Hand zu nehmen für mich und dann andere zu befähigen, das auch zu tun.
Ja, vielen Dank. Danke für die Einlassung von dir jetzt zu den 3 Kennenlernfragen zu Beginn unseres Gesprächs. Kommen wir mal zu unserem Kernthema von heute, positive Unternehmenskultur, und lass uns zu Beginn mal Begrifflichkeiten klären. Also was ist denn dein Verständnis von einem zeitgemäßen, modernen Leadership, Carolina, und was macht gute Führung beziehungsweise auch eine gute Führungskraft aus und was braucht es dafür?
Ich finde es immer wieder spannend, dass das so Begrifflichkeiten sind, die total wichtig eingeordnet werden müssen, weil sie ganz unterschiedlich definiert noch wahrgenommen werden. Und ich glaube, mein Verständnis ergibt sich aus vielen Modellen, die ich so in meinem Kopf habe und dann aber auch die eigene Erfahrung, die ich gemacht habe. Und ich bringe mal so ein Beispiel, was, glaube ich, viele Menschen nachempfinden können, wenn sie an die Schulzeit denken. Da gab es Jahre, da war ich sehr, sehr gut in einem Fach und dann hat sich was verändert und dann wurde ich auf einmal das Jahr danach total schlechter drin oder auch andersrum, ich wurde gut und ich würde mal sagen, in diesem Wechsel bin ich nicht viel intelligenter oder weniger intelligent geworden, sondern was sich häufig verändert hat, war das Klima in dem Raum, das Miteinander, die Kultur, in der wir unterwegs waren, das war entscheidend. Nicht nur die KlassenkameradInnen haben sich verändert, sondern die Person, die vorne stand, die eine gewisse Vorbildfunktion hat, die auch eine Führungsaufgabe. Als Lehrer, Lehrerin hast du eine Führungsaufgabe und dass das einen riesen Einfluss auf das Miteinander hatte. Und das ist das, was für mich Führung auch ausmacht, sich über das Klima, über den Ton bewusst sein, damit überhaupt Entwicklung oder Performance oder Miteinander entstehen kann. Das heißt, nicht nur Aufgaben zu verteilen, sondern auch eine Beziehungsorientierte dabei zu haben und sich der Rolle bewusst zu sein und gar nicht als Last mit, oh Gott, ich bin jetzt Vorbildfunktion, was ja ganz häufig passiert, für was sollen wir noch Vorbild sein, sondern eine gewisse Verantwortung, aber auch eine Chance daran zu sehen und etwas und deshalb auch immer positiv, nicht um happy clappy, alles ist toll, sondern wir Möglichkeiten haben und den ressourcenorientierten Blick zu haben und nicht nur zu sagen, was haben wir alles nicht und was muss ich noch machen, sondern was kann ich alles machen und das ist das, was für mich Führung ganz doll prägt, dass ich die Möglichkeit habe, einen Raum zu gestalten, herzustellen, zu halten, in dem genau das passieren kann. Und was für mich auch ehrlicherweise etwas ist, was ich von Führung erwarte, das sage ich ganz klar. Und das etwas ist, was ich nicht von heute auf morgen sofort kann, sondern etwas, was man auch lernen darf. Und ich finde das immer so spannend. Es gibt so viele Ausbildungsberufe, es gibt so viele Studien, ja, es gibt auch Master in Leadership, aber das sind meistens Leute, die sich dann wieder trainieren, um andere zu trainieren und nicht um Führungskraft zu werden. Aber das sind so Elemente, die, finde ich, wir häufig vergessen zu schulen. Wie gesagt, vielleicht wäre es auch mal ganz cool, wenn es da so eine Mini-Ausbildung, ich meine, es gibt ganz viel Trainings, aber dass wir so ein Fundament haben und dass das ein Job in sich ist. So, und dass wir dem auch gerecht werden und wir von Menschen vieles erwarten, aber wenn ich denen nicht das Handwerkzeug gebe, kann ich auch nicht erwarten, dass sie es tun. So, und ich glaube, in diesem Spagat und in diesem Balanceakt sind viele Führungskräfte einfach unterwegs und was manchmal auch herausfordernd ist, definitiv.
Absolut. Gerade noch ein paar Gedanken auch von mir zu dem, was du gesagt hast, Carolina, weil dieser Begriff auch dieses Positive wird sich ja komplett durch unser Gespräch auch gleich ziehen und finde es deshalb auch einen interessanten Ansatz, ja, dass du dann auch gesagt hast, okay, man sollte als Führungskraft dann auch mehr Chancen und Möglichkeiten sehen und nicht sozusagen unter diesem Joch der Verantwortung und allem das, was da an Anforderungen an einen möglicherweise auch zukommt, was de facto auch so ist, ja, ich spreche aus eigener Erfahrung, dass man quasi da anfängt zu kapitulieren und sondern wirklich auch gerade diesen ressourcenorientierten Blick da auch hat, ne? Und auch zum Stichwort Ausbildung, natürlich ist, glaube ich, Führung, Leadership zum großen Teil ein Handwerk, ja. Und ich mache dann auch jungen Führungskräften immer Mut, indem ich sage, naja, es ist schon auch viel, was ihr dann sozusagen lernen könnt, was sich erlernen lässt, ja. Aber gerade nochmal auf unseren Intro-Teil zu sprechen zu kommen mit dem schönsten Erlebnis, wo du ja die Ausbildung positive Psychologie dann auch erwähnt hast. Also ganz ehrlich, manchmal sage ich, das müsste sozusagen für jede Führungskraft so ein bisschen mandatory sein, ja, so eine Ausbildung zu machen, weil da kriegst du auch sozusagen auch schon sehr viel mit, also nicht nur handwerkliches, sondern auch während so einer Ausbildung, wirst du mir zustimmen, da passiert ja auch viel mit einem, ja, und auch so dieses Mindset, gerade in Richtung, wie gesagt, Positivität, Optimismus, ressourcenorientiert, das bekommt man da halt auch schon mit und das hilft einem natürlich dann auch als Führungskraft, oder?
Ja, ich glaube, man kann zusammenfassen unter Haltung und ich weiß, es ist auch so ein Buzzword geworden, dass viele Menschen über Haltung sprechen, was bedeutet das, aber genau das zu füllen mit Leben, mit meinen eigenen Werten, über die ich mir gar nicht bewusst bin häufig, meine eigenen Stärken, was bringe ich denn eigentlich mit an den Tisch? Das ist etwas, was du natürlich da entwickelst, indem du dich besser selber kennenlernst. Und das ist etwas, was ich in der Schule immer so schade finde. Wir lernen so viele Sachen, die bestimmt sinnvoll sind für einen oder anderen, auch viele Sachen, wie gesagt, also den Satz des Pythagoras habe ich bis heute nicht mehr verwendet. Und trotzdem kennt ihn jeder. Ich meine, das ist so. Aber was ist das? Was sind meine Bedürfnisse? Was macht mich aus? Wo möchte ich vielleicht auch noch, wie kriege ich ein Bewusstsein für viele Dinge? Wo möchte ich eine Stärke im Vordergrund bringen? Ach, das ist überhaupt eine Stärke von mir. Und da geht es mir gar nicht darum, die Einzelteile in die richtigen Begrifflichkeiten zu verbinden zu können. Mhm. Denn nachher ist es mir völlig egal, ob du sagst, das ist ein Bedürfnis, ich sage, das ist eine Stärke, sondern das Wissen darüber. Weil dann kann ich es auch verwenden. So, und das ist etwas, was definitiv entwickelt werden darf. Und ich meine, man muss natürlich sagen, dir sitzt jetzt jemand gegenüber, das fing mit meinem Studium an und vielleicht auch schon im Vorfeld, weil das etwas war, was mich immer interessiert hat. Aber ich bin natürlich jemand, der sehr viel in sich reinguckt und der sich sehr viel mit sich auseinandersetzt und schaut, was bringe ich mit, weil das ist einfach mein Job und weiter immer in Entwicklung bin, selber in Supervision gehe, um genau auch das zu verarbeiten, weil ich selbst bin ja so ein Resonanzkörper und den muss ich dann auch kennen. Und nichtsdestotrotz, wenn mich jemand fragt, Caro, kennst du dich zu 100%? Und das ist so eine Frage, die ich häufig von Führungskräften habe. Ja, du kennst dich doch zu 100%, sage ich ehrlicherweise nie. Es ist immer tagesform abhängig. Mal sage ich, ich kenne 50% von mir, manchmal 70%. Und manchmal sage ich, also jetzt den letzten 3 Tagen denke ich, ich kenne eigentlich nur 30% von mir, weil es noch so viel Entwicklungsraum gibt. Und ich glaube, das Ziel sollte nicht sein, dass wir uns zu 100% kennen. Aber das, was wir kennenlernen können und wo wir Bewusstsein schaffen können, dass wir das tun. Und andere Herausforderungen, andere Lebenssituationen bringen auch immer neue Facetten mit sich. Und deswegen habe ich ja eingangs gesagt, wer bin ich? Die Frage ist, wie viele? Weil das sind eigentlich für mich ein bisschen wie Lebensabschnitte, die mich auch wie so ein Baum, ne, wo du diese Ringe siehst, die sich dann mit der Zeit entwickeln und was total schön ist.
Ja, und das, was du jetzt gesagt hast, ist, glaube ich, auch 1:1 auf eine Führungskraft übertragbar. Ne? Also da sollte es auch das Ziel sein, gerade auch unter dem, sagen wir mal, Label Lead Yourself, also sich selbst gut führen zu können, sich auch selbst zu kennen und sich selbst kennenlernen zu wollen. Und da helfen natürlich auch so Sachen wie Supervision, Feedback, auch eine gute Selbstreflexion, weil das ist dann auch die Basis, zumindest aus meiner Sicht, dann auch andere wiederum auch gut zu führen. Ja. Ja, positive Unternehmenskultur sind noch ein paar davon Begriffsklärung. Was ist denn das für dich, Carolina, Unternehmenskultur? Und woran merke ich, dass sie positiv ist?
Genau, das ist mal ganz spannend, weil ich auf meinem Wissensstand ist das kein definierter Fachbegriff, sondern ich habe zwei Sachen verheiratet, positive Psychologie mit der Unternehmenskultur. In dem positiven Psychologiebereich ist da ein großer Part Positive Organizational Psychology, also Organisationspsychologie, Organisationsentwicklungspart, da gibt es viele Studien zu und ich verbinde das mit der Unternehmenskultur, weil die Unternehmenskultur ist für mich eigentlich so ein bisschen, wenn wir jetzt in der bildhaften Sprache sprechen, so dieses Rahmenbedingungen, wo ganz viele plötzlich, man kennt diese Kinderspiele, wo so ein Deckel drauf ist und man muss gucken, dass man die richtige Teil in die richtige Form bekommt. Und für mich ist es sozusagen eine Kiste mit den verschiedenen Möglichkeiten. Jeder packt halt immer mal wieder Bauklötze rein und wir stellen es selber fest bei dem einen oder anderen Kind, Mensch, er packt das runde Ding in das Eckige, was trotzdem passt. So, und für mich ist die Kiste die Unternehmenskultur darum und wir packen Sachen rein, ob sie passen oder peng. Und daraus entwickelt sich auch die Kultur und dadurch entwickelt sich dieser Deckel aber auch immer wieder neu, weil wir feststellen, dadurch entwickeln sich neue Standards. Und dieser Deckel spiegelt für mich auch die Entwicklung der Unternehmenskultur wieder. Also es ist ein bisschen der Rahmen, in dem wir alle unterwegs sind. Und in einer Unternehmenskultur gibt es ganz viele Subkulturen, die das miteinander prägen. Also es ist für mich so der Rahmen, in dem wir tagtäglich im Unternehmenskontext unterwegs sind, der uns miteinander beeinflusst, im Positiven wie Negativen. Und den wir meistens sehr stiefmütterlich behandeln, weil wir dem keinen Raum schenken. Und wenn ich von positiver Unternehmenskultur spreche, ist das, wie ich eingangs gesagt habe, diese Vermischung von positiver Psychologie und Unternehmenskultur. Und damit meine ich nicht, hey, bei uns ist alles happy-clappy und bei uns gibt es keinen Streit und alles nur harmonisch und alles toll. Das ist es nicht. Sondern jede Unternehmenskultur kann für mich positive Elemente haben und die positive Psychologie beschäftigt sich ja mit, wie schaffen wir ein gelingendes Leben? Und für mich ist es die Übertragung, wie schaffen wir gelingendes Arbeiten? Und wie können wir auch aus herausfordernden Situationen etwas mitnehmen? Also wie gehen wir damit um? und wie können wir über positive Emotionen miteinander Entwicklung schaffen. Und für mich steht dahinter eigentlich, wenn man es ganz einfach sagen möchte, der Fokus auf Ressourcenorientierte statt das Defizitorientierte. Wir leben hier in Deutschland in einer Kultur, wo wir sehr stark geprägt werden zu schauen, was können wir eigentlich nicht. Und wenn ich dich jetzt heute fragen würde, Joachim, Mensch, nenn mir doch mal zwei Sachen, die letzte Woche schlecht gelaufen sind, lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster, dass du relativ zügig was aufzählen könntest. Hm. Wenn ich sagen würde, nenn mir mal zwei Sachen, die so richtig, richtig, wo du richtig stolz drauf bist, die gut gelaufen sind, meistens ist es so, und ich weiß jetzt nicht mehr bei dir, dass die Menschen länger drüber nachdenken müssen. Hm. Und genauso ist es auch hier, wir können immer alles aufzählen, was ist eigentlich schlecht in diesem Setup, in der Unternehmenskultur, in dem Unternehmen, in dem wir unterwegs sind. Aber was lässt uns eigentlich hin? Warum sind wir eigentlich da und was macht es eigentlich aus? Und für mich ist es ein bisschen diesen Fokus, wenn man so ein Spotlight hat, den zu verschieben. Was passiert, wenn man ein Spotlight hat, fällt ja ganz viel in Schatten. Und all das, was toll ist, fällt im Schatten, wenn ich den Spotlight auf alles stelle, was schlecht ist. Und das, wo es eigentlich gut ist, ist in völliger Dunkelheit. Und mit der positiven Unternehmenskultur geht es mir darum zu sagen, was bringen wir eigentlich ressourcenorientiert mit? Und diesen Spotlight einfach mal in Fokus zu stellen auf das, was gut ist und vielleicht, dass das schlecht ist. Ich will nicht sagen, dass es in Dunkelheit fällt, aber in Schatten fällt. Das heißt nicht, dass wir es ignorieren, aber dass wir dem nicht so viel Energie schenken. Sondern dass wir sagen, okay, wie können wir das zu fordern, was gut ist? Und wenn wir auf das Schulbild wieder zurückkommen, ich weiß nicht, wie es bei dir war, ich hatte an einer Stelle Nachhilfe und ich hatte meistens Nachhilfe in den Fächern, in denen ich nicht gut war. Was dazu geführt hat, dass ich in den Fächern, in denen ich gut war, auf Dauer nicht so viel besser geworden bin. Teilweise sogar schlechter, weil ich super viel Energie darauf verwendet habe, in den Fächern, in denen ich schlecht bin, gut zu werden. Um den Standard. Das heißt, ich bin nachher, bin ich eigentlich so ein Mittelmaß von allem gewesen. Und ich überspitze es jetzt. Also ich glaube, es ist wichtig, dass man in gewissen Fächern auch ein gewisses Wissen hat und sagt nicht, jetzt ignorieren alles, was schlecht ist und dann haben wir da 5 und 6, sondern vielleicht befriedigend oder ein ausreichend herzustellen. Aber darum, wenn ich gut bin, noch mehr Zeit drauf zu verwenden, damit ich dann überhaupt feststellen kann, was kann ich eigentlich. Und das ist etwas, was wir im Arbeitskontext genauso tun. Wir versuchen, den Mitarbeitenden einen gewissen Standard herzustellen. Und ja, klar, wir haben Rollen wieder, da muss ein gewisser Standard erfüllt werden. Aber vielleicht können wir das auch mit dem, was wir gut können, und nicht Klonfunktionen aufstellen, dass irgendwie alle gleich gut sind. Weil das sind wir nicht. Wir sind Individuen und wir sehen das in den ganzen High-Performance-Teams. Es gibt ja die Aristoteles-Studie von Google, wo sie feststellen, was machen eigentlich High-Performance-Teams aus. Die wissen, was sie gut können, was sie nicht gut können. Die fühlen sich psychologisch sicher, um Sachen zu teilen. Ich weiß, da gibt es bei dir auch viele Folgen zu, aber wenn man es runterbrechen möchte, ist, die wissen eigentlich jeder, was wer mitbringt und wer für wen zu fragen ist. Und deswegen funktionieren sie gut. Aber weil sie auch sagen können, das kann ich nicht, will ich auch gar nicht lernen, habe ich gar kein Interesse dran. Perfekt, aber du kannst das gut, super. Dann einfach so Tauschgeschäfte im übertragenen Sinne eingehen, weil nachher ist es eine Teamleistung. Und darum geht es mir, wenn ich über positive Unternehmenskulturen spreche, zu sagen, was bringen wir als Unternehmen mit und was macht uns aus? Und nicht, Mensch, was macht unsere Konkurrenz? Die machen das auch, ja, perfekt. Aber wenn wir alle das Gleiche machen, dann gibt es ja für die Mitarbeitenden gar keinen Grund mehr, warum ich bei dir anfange und bei dir anfange. Sondern was ist eure Identität? Was macht auch euch im Individuum auf, wenn es das Produkt nicht ist, wenn alle das Gleiche herstellen? Aber darum arbeite ich bei, es gibt auch schon diese schöne Twix-Werbung, auf der einen Seite, nicht auf der anderen Seite des Riegels. Ne? Und ist genau festzustellen, naja, was ist es? Und nachher sind es die Menschen, die da sind. Und deswegen habe ich gesagt, Unternehmenskultur wird von vielen Subkulturen geprägt. Und nicht ohne Grund sagen ja viele Menschen, wir kündigen nicht dem Arbeitgeber, sondern unserer Führungskraft. Und das ist genau das Miteinander. Oder den Kollegen und Kolleginnen fühle ich mich wohl, fühle ich mich gesehen. Wir haben einfach gewisse Grundbedürfnisse, die jeder Mensch hat. Und wenn die zum gewissen Maß nicht erfüllt werden, ist es auf Dauer schwierig.
Erstmal danke auch für die Ausführlichkeit, mit der du jetzt die Frage auch beantwortet hast. Was ist Unternehmenskultur und woran merke ich, dass sie positiv ist? Und zwei Gedanken dazu. Das eine ist quasi das, was ich da auch als Cliffhanger sozusagen sehe für mich und vielleicht auch für die ZuhörerInnen von What I Do Inspires You, wenn sie sich an die Antwort dann erinnern. Das ist wirklich dieser Spot, ja, von dem du gesprochen hast, und diesen Spot dann auch mal zu verschieben. Und da wirklich dann Richtung Positivität dann auch zu gehen, Richtung Stärken, was kann ich gut, auch als Unternehmen, die Mitarbeiter, ja. Und ich glaube, wenn man das auch so ein bisschen ritualisiert, da findet man schon auch was. Plus, das erzeugt ja auch wieder eine Positivität dann auch in den Teams, ja. Und ja, das ist auf jeden Fall was dann auch hängen bleibt. Und das Zweite ist, woran ich jetzt auch eben gedacht habe, dass natürlich das jetzt aktuell, und das wirst du wahrscheinlich dann auch selbst merken, wenn du Unternehmen und Personen dann auch, was das Thema anbelangt, berätst, ist doch wichtiger denn je, oder? Also ich meine, wir haben ja außen herum, wenn du jetzt auf über Schatten, Spotlights, Dunkelheit und so weiter sprichst, glaube ich, wird ja oft genug und das vielleicht noch auch verstärkt mit dem deutschen Mentalität, hast du ja ein bisschen angesprochen, durch unsere Mentalität wird ja verstärkt oft genug der Fokus auf diese Schattenseiten dann auch gelegt und traut sich ja gar nicht mehr, die Nachrichten irgendwie anzumachen. Und da kommt ein Ding irgendwie nach dem anderen. Und deshalb ist es, glaube ich, umso wichtiger, dann auch eben Biotop, darüber sprechen wir ja gerade, Unternehmen, seinen Fokus auf das zu legen, was man gut kann und was gut ist, oder?
Definitiv, das gibt mir auch Sicherheit, gerade in unsicheren Zeiten, in denen wir sind. Und es gibt mir auch eine gewisse Orientierung. Also ich weiß halt, wohin, wofür ich die Sachen tue. Und ich habe eben so Grundbedürfnisse angesprochen. Und es gibt zwei Herrschaften, die das viel umforschen, Dickie und Ryan oder Daisy und Ryan, wird unterschiedlich ausgesprochen. Die Selbstbestimmungstheorie, wo wir sagen, es gibt eigentlich vier Elemente, die haben gerade ein Element hinzugebracht und wir haben eigentlich über Sinnhaftigkeit gesprochen, die wir brauchen. Als erstes Autonomie. Das heißt, darum geht es jetzt nicht, ich lebe in Irland und bin Selbstversorger, sondern es geht darum, ich entscheide, ich habe eine gewisse Entscheidungskraft. Das kann auch nur ganz klein sein. Das kann sein, naja, wir haben feste Arbeitszeiten, aber du kannst um 8 und Viertel nach 8, zwischen 8 und Viertel nach 8 kommen. Okay, habe ich einen Entscheidungsraum. Es geht nicht darum, dass jeder jetzt entscheiden kann, was er heute tut, sondern ich muss das Gefühl haben, ich habe eine gewisse Entscheidungskraft. Das Zweite ist Kompetenz. Und da geht es gar nicht immer nur um Fachkompetenz, sondern das, was ich tue, hat eine gewisse Wirkkraft. Und ich kann mich an Jobs erinnern, da habe ich lange an Projekten gearbeitet und auf einmal wird das Budget eingestampft und es war nicht mehr relevant und dann wurde es in Ablage P, also Papierkorb, geschoben und zack, war meine Kompetenz runter, weil das, was ich gemacht habe, keine Wirkkraft entwickeln konnte. Total frustrierend. Dann soziale Zugehörigkeit. Ich möchte Teil von etwas sein und genau, ich möchte Teil des Teams sein. Ich bin das Ganze. Und das Vierte, und das ist jetzt ein Neuheitselement, ist Sinn in dem, was ich tue. Und diese vier Elemente kann man auf verschiedenste Lebensbereiche übertragen und die sind jetzt nicht in jedem Lebensbereich vielleicht gleichführbar, wenn man das in Gläsern sieht, sondern die Füllstände können unterschiedlich sein und können auch unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Wenn ich das über mich übertrage zum Beispiel, ist meine soziale Zugehörigkeit im Arbeitskontext nicht bei 100%, wenn man zum Beispiel, es geht nicht darum, über 100% sein, sondern eher bei 60. Und das ist auch total richtig für mich, weil ich mag es, Teil von meinen Kunden zu sein, auch mitzuarbeiten, aber ich mag es auch, alleine in meinem Büro zu sitzen und Podcast-Aufnahmen mit dir zu machen und Konzeptionsarbeit. Da wäre 80% für mich persönlich in dem Lebensbereich Arbeit viel, damit ich meine Wirkkraft, weil das bedingt sie natürlich wieder entwickeln kann. Also sich zu schauen, Mensch, wo ist denn da vielleicht auch mein Füllstand und was, wo will ich vielleicht mehr, wo will ich vielleicht weniger und wie bedingt sie was im Fokus? Und das hat jeder Mensch, jeder von uns hat diese vier Grundbedürfnisse. Und wenn ich das als Führungskraft verstanden habe und dann mit meinen Mitarbeitern in Gespräche geht es darum, okay, wie kann ich denn dann, wenn du da ein Defizit feststellst, was können wir tun, was bringst du denn schon mit? Also wie kommst du vielleicht schon auf die 20%? Können wir da noch mehr Fokus reinlegen, damit du vielleicht Kompetenz, mehr Wirkkraft empfindest? Und wie geht es denn? Weil das ist ja das, was wir wollen. Und das ist ein riesen Multiplikator für Motivation. Und es ist nicht nur extrinsische Motivation, Gehalt oder Compensation-Pakete, sondern es gibt genug Studien, die belegen, dass Menschen bereit sind, etwas von ihrem Gehalt abzugeben, wenn sie Sinnhaftigkeit empfinden. Teil dieser vier Grundbedürfnisse. Und das ist etwas, weil du mich jetzt nochmal wichtiger denn je sagst, jetzt erst recht ist das wichtiger denn je, aufgrund dieser Unsicherheit, dass wir das, was wir tun, Gefühl haben, ich mache noch was und ich kann Teil der Gesellschaft sein und dem, was ich tue, wenn wir politisch auch manchmal Aussagen über das Arbeitsleben hören, trifft das natürlich den einen oder anderen gerade auch und höre auch an einer Stelle ein bisschen Widerstand, weil genau das da vielleicht auch einfach angegriffen haben. Die sagen, ja, ich mache es doch. Und das finde ich ganz schön und auch wichtig, mit seinem Team da im Austausch zu bleiben und zu schauen, okay, was macht es mit dir, wie gehen wir damit um und wie können wir vielleicht das eine oder andere stärken?
Ja, vielen Dank. Super, super spannend. Die Begrifflichkeiten Selbstbestimmungstheorie und auch Wirkkraft bringen mich zu einer Frage. Und zwar, du hast mal gesagt, also der Satz lautet, du wirst nie in einer besseren Unternehmenskultur arbeiten als in der, die du selbst mitgestaltest. Carolina, was bedeutet denn dieser Satz und welche Relevanz hat denn hier insbesondere das Wort mitgestalten?
Ich glaube, mit dem meint man dazu zu sagen, naja, Unternehmenskultur viel zu groß, habe ich ja keinen Impact als einzelne Mitarbeiterin. Hm. Das ist völliger Quatsch. So wie ich jeden Tag reinkomme, habe ich einen Effekt auf die Unternehmenskultur. Wenn wir wieder zu diesem Baukästchenbild zurückkommen, wenn ich mich entscheide, den Stern in den Kreis reinzudrücken, dann habe ich, träge ich aktiv die Unternehmenskultur. Und so wie ich reinkomme, trage ich das Ganze mit. Das heißt, Unternehmenskultur ist nichts, was im Management entschieden wird oder was von HR auf lange Sicht festgelegt wird. Ja, das sind die, die vielleicht nochmal entscheiden können, wo der Spotlight hingeht, definitiv. Aber so wie ich jeden Tag reinkomme, gestalte ich das miteinander und prägt das. Das, was wir jetzt Team etablieren, als Kultur etablieren, hat auch wieder einen Einfluss auf die Unternehmenskultur. Das ist so ein Domino-Effekt. Und wenn ich unzufrieden bin in meinem Setup, dann kann ich jetzt, da sind wir alle sehr, sehr gut drin, Fingerpointen und sagen, naja, wäre toll, wenn du dich so und so verhältst. Aber ehrlicherweise limitiere ich mich damit selbst. Wenn ich eine andere Reaktion haben möchte, dann muss ich an der Aktion arbeiten. Ich sage immer so schön, ich kann jetzt zwar meinen Nachbarn sagen, wäre schön, wenn ihr die Straße mal ordentlich halten würdet und mal vor ein Haus zu putzen würdet, aber vielleicht fange ich von meinem Teil erstmal an, damit es einen Effekt auf das Ganze hat, weil dann ist mein Teil ja schon mal schön. Und das ist etwas, was wir häufig unterschätzen, gerade als Angestellten, ne? Und auch als im Angestelltenverhältnis denken wir, naja, was soll ich denn da jetzt groß tun? So, ja, dass du nicht final die strategische Entscheidung triffst, aber auch, dass du nicht die Verantwortung final vielleicht hältst, aber du hast trotzdem eine Verantwortung für das Miteinander, was du mitbringst. Und deshalb nutzt es und nutze es nicht als Entschuldigung dafür zu sagen, ich bin hier unzufrieden, sondern frag dich, was kann ich in meinem täglichen Setup tun, damit sich das verändert. Und das ist das, was ich damit meinte. Und ich weiß auch, eine sehr harsche und sehr deutliche Aussage. Ich glaube aber, dass das etwas ist, was wir häufig unterschätzen und auch vergessen, dass wir das selbstständig mit beeinflussen können. Und wenn ich dann feststelle, all das, was ich tue, empfindet, schafft keinen Mehrwert und ich fühle mich nicht wohl und es wird vielleicht auch nicht wahrgenommen, dann muss man sich fragen, ist es meine Energie hier in diesem Setup richtig und bin ich hier richtig aufgehoben? Ich glaube aber, dass wir zu lange immer abwarten und auch der deutschen Mentalität so ein bisschen jammern haben, bevor wir wirklich die Ärmel hochkrempeln. Und manchmal dürfen wir früher die Ärmel hochkrempeln, damit wir auf Dauer auch glücklich sind.
Ja, und by the way, also ich finde die Aussage auch gar nicht so harsch. Ja, klar, kommt vielleicht bei jedem irgendwie dann auch anders an, aber ich finde, sie macht ganz im Gegenteil, sie macht auch Mut, ja. Also gerade so, wenn man sagt, okay, ich bin dann auch selbstbestimmt in der Lage, Dinge mitzugestalten, sie zu beeinflussen, meinen eigenen Fußabdruck zu hinterlassen. Ja, klar, das ist manchmal auch Arbeit, ja. Und ich sage dann immer, die Kehrseite von der Freiheit, irgendwie Dinge zu haben, ist dann auch Verantwortung, ja. Und Verantwortung erfordert dann manchmal auch so dieses eigene Tun, ja. Erfordert auch einen gewissen Mut und ist auch zum Teil Aufwand, ja. Aber das, was daraus entsteht, wenn man dann sieht, okay, ich sehe jetzt auch quasi das Ergebnis des Impacts, ja, den ich hier habe. Das ist ja durchaus auch was total Schönes, ja. Und ich stimme dir auch zu 100% zu, ja. Das haben ja auch zum Teil auch VorrednerInnen in anderen Podcast-Folgen, vielleicht in einem anderen Kontext gesagt, wenn es um das Thema Kultur der Unternehmenskultur ging, dass es ganz, ganz wichtig ist, da die Partizipation der MitarbeiterInnen im Unternehmen dann auch zu haben und sicherzustellen. Ne? Ich meine, nicht alle Sachen müssen unbedingt basisdemokratisch dann ablaufen, ja, und irgendwann sicherlich muss man zu gewissen Entscheidungen dann auch kommen. Aber es ist, glaube ich, ganz wichtig auch für die Identifikation eines Einzelnen oder einer Einzelnen zumindest die Möglichkeit zu geben, damit zu gestalten.
Und das hat wieder einen riesen Effekt auf diese Selbstbestimmungstheorie, diese Grundbedürfnisse, die ich genannt habe. Ich kriege eine gewisse Autonomie und ich kriege eine gewisse Kompetenz und damit habe ich auch einen Effekt auf soziale Zugehörigkeit und ich kriege einen Sinn dahinter. Also dadurch erfülle ich genau das gehe damit. Und nichtsdestotrotz, warum habe ich das harsch? Weil das manchmal auch so ein bisschen, ach Mist, jetzt muss ich halt selber. Und das sollte einen aber nicht erschrecken, sondern das sollte einem nämlich genau sagen, okay, cool, ich kann, ich darf. Es ist irgendwie auch ein Privileg, dass ich das kann und tun kann. Und für mich fängt das so ein klein an, dass ich entscheide selbst, wie ich in ein Meeting reingehe. Und ich entscheide selbst, wie ich morgens durch die Tür gehe und ob ich alle grüße oder ob ich grummelig auf den Boden schaue. Und das sind so diese kleinen Dinge, die wirklich aber viel ausmachen miteinander. Und ich entscheide, wie ich in Beziehung gehe.
Absolut. In der Vorbereitung aufs heutige Gespräch, Carolina, ich habe mal im LinkedIn-Post von dir einen folgenden Satz gelesen, der lautet: Meaning in life ist viel leichter zu spüren als Meaning of life. Ja, und was ist denn damit gemeint und warum ist das auch aus deiner Sicht der Schlüssel zu einer positiven Unternehmenskultur?
Ich weiß, wie ich immer mal zu meinem Papa, ich glaube, ich war 15, 16, meinte ich so: Papa, was ist denn eigentlich so der Sinn des Lebens? Und dann meinte er so: Wenn du da anfängst zu suchen, da wirst du nie die einzelne Info finden. Er sagt, für ihn sind seine Kinder total schön, freuen wir uns drüber. Ich habe auch zwei Brüder. Aber das ist etwas, was mich ganz lange immer so: aber was ist denn der Sinn dahinter? Warum bin ich heute hier? Und dann bin ich irgendwann auch darüber gestolpert und war so: ja, das ist gar nicht das Meaning of Life. Also, warum bin ich heute hier und was ist das? Welchen Sinn kann ich im Leben finden und was kann ich tun? Und das macht diesen, ich finde, dieses Off-Life ist ja so riesig. Es ist auch so nicht tastbar und nicht greifbar. Und Meaning in Life, also in dem, was ich jetzt tue, macht es so nahbar und so greifbar und auch in einer gewissen Weise auch kontrollierbarer. Das ist etwas, wo ich sage, das ist genau das, was wir brauchen. Das ist eigentlich, unterstreicht das, worüber wir gerade gesprochen haben. Weil das, was ich jeden Tag tue, hat das eine gewisse Sinnhaftigkeit, finde ich da drin, wenn ich jetzt diesen Arbeitgeber wähle, wenn ich jetzt lächelnd durch die Bürotür komme, führt das dazu, dass es in mein Leben einen gewissen Sinn reingibt und gar nicht, das manchmal kleiner zu denken, als es ist. Und sich nicht von diesem großen, untastbaren so aufhalten zu lassen, sondern zu schauen, welchem Radius das kann ich tun. Und das ist für mich Meaning in Life, also ne, welche Bedeutung hat und welchen Sinn hat es in meinem Leben. Und wenn wir das nochmal zusammenbringen mit der positiven Psychologie, gibt es ein Modell, das heißt das PERMA-Modell, wo das M, also die Akronym steht für Meaning, beziehungsweise hat sich jetzt weiterentwickelt für Mattering, also für Bedeutsamkeit statt Sinn. Und ich würde sagen, dass beides relevant ist und einen Rieseneffekt hat, damit wir aufs große Ganze schauen können, gelingendes Arbeiten. Und darum geht es für mich. Wie schaffe ich ein gelingendes Leben, arbeiten miteinander im Leben? Und spannend ist auch einer der Post, ganz viel Resonanz kann man sagen, stimmt, weil ich glaube, das sind so Lebensfragen, die wir uns alle beeinflussen, miteinander haben und wo man manchmal mehr oder weniger nach Antworten sucht und gerade jetzt auch in diesen Zeiten wieder vielleicht mehr Fragen sucht und dann in dem Bereich sein und wieder vor seiner eigenen Haustür bleiben, anstatt global zu schauen, wäre auch ganz toll, wenn alle saubere Haustüren hätten. Ich bringe jetzt das einfache Beispiel.
Wir hatten es in der Intro mal, als du das gesagt hast, und ich habe gesagt, ich komme da sicherlich auch nochmal drauf zu sprechen, und zwar Arbeitszeit ist ein wichtiger Teil von Lebenszeit. Carolina, warum ist es so wichtig, ja, Arbeitsumgebungen zu schaffen, die geprägt sind von hoher Arbeitszufriedenheit und auch Performance?
Ich sage mal, Arbeitszeit ist geteilte Lebenszeit und ist auch damit Teil davon, weil wir kriegen die Zeit nicht zurück. Also die wir jetzt beide haben, die ist abgelaufen. Punkt. Die kriegen wir nicht. Und ich fühle es ein bisschen aus, weil ich finde es immer ganz spannend, wenn ich jemanden frage, hast du mal 10 Minuten, sagen viele Menschen sofort ja. Wenn ich frage, hast du mal 10 Euro? Die einen sagen sofort ja, die anderen stocken kurz, kommt ein bisschen drauf an, was mein Gehalt ist. Aber da wird mehr nachgefragt. Und das Spannende ist, Geld können wir vermehren, Zeit nicht. Und beim Zeit wissen wir auch nie, wie viel wir haben werden. Und das ist unser höchstes Gut. Und darum geht es mir auch, das im, einfach ein Bewusstsein dafür zu haben, dass wir eine Entscheidung treffen, mit wem möchte ich jetzt gerade meine Lebenszeit verbringen. Und das ist für mich das eine. Und wenn ich jetzt verbinde Arbeitszufriedenheit mit Leistung, sage ich ganz klar, so zufriedener ich bin, so leistungsfähiger bin ich, weil ich auch weiß, wofür ich das tue. Und ich sage mal, wenn ich mit den Kunden spreche und wenn ich beim Management bin, pitche ich nicht unbedingt als erste Instanz, eure Leute werden zufriedener sein, sondern ich pitche schon die Performance und die Leistung. Wenn ich aber mit den Menschen ins Training gehe, mache ich eins das Gleiche, sage ich nicht so. Und das Ziel ist jetzt, damit ihr, also damit dann noch mehr rauskommt, sondern damit ihr eine Zufriedenheit habt. Weil wenn ich zufrieden bin, da gibt es genug Studien, die immer, das immer wieder belegen, dann bringe ich auch automatisch Leistung und ich gehe nochmal wieder zurück in die Schule. Ja, der Lehrer hat sich vorne verändert. Was entstanden ist, dass ich schlechtere Noten habe. Ich war zufrieden, unzufrieden im Raum. Ich habe mich nicht wohlgefühlt, ich habe mich nicht hingefühlt. Zack, ist meine Leistung runtergegangen. Da könnte man jetzt sagen, Mensch, Caro, das musst du doch lösen können, bleib auf sachlicher Ebene, das ist doch deine Noten. Nee, das ist menschlich. Und Beziehung gehört einfach ganz dazu. Also wie gesagt, Führung ist für mich aufgabenorientiert, beziehungsorientiert und veränderungsorientiert. Und diese Beziehungsorientiertheit hat einen riesen Faktor, damit wir da hinkommen. Und deshalb dürfen wir diese Zufriedenheit nicht unterschätzen, wenn wir mehr Leistung haben wollen.
Ja, und sehr schön, dass du gerade am Anfang der Beantwortung der Frage auch nochmal mich auf jeden Fall sensibilisiert hast auf das Thema Zeit, ja. Und ich glaube, das sollte auch bei jedem, wahrscheinlich auch jetzt bei unseren ZuhörerInnen, die das gerade gehört haben, nochmal so die Sensibilität auch so ein bisschen zu erhöhen und nochmal das Verständnis dafür schaffen, wie wichtig das eigentlich dann noch ist und wie sorgsam und sorgfältig man quasi mit dieser Zeit dann umgehen soll, ja. Und du hast ja eingangs gesagt, so diese manchmal auch diese Frage, die mir lapidar mit Ja beantwortet, hast mal 10 Minuten Zeit. Ja, wobei ich auch gerade jetzt im Kontext, wenn es um Meetings beispielsweise geht, oft so eine Gegenfrage stelle, ja, wofür, ja. Und sag mal, wenn mir dann auch nicht vollkommen klar ist, was ist denn jetzt, und das geht ja manchmal über 10 Minuten oder oft über 10 Minuten hinaus, so ein Meeting, wenn mir da nicht klar ist, um was es geht und was das Ziel auch ist, dann sage ich, dann nehme ich es nicht an. Ja, das stößt dann das Gegenüber manchmal auch so ein bisschen vor den Kopf, aber das ist mir auch dann ganz wichtig, weil ich im Gegenzug mit dieser dann vielleicht gewonnenen Zeit, ja, wenn mir überhaupt nicht klar ist, um was geht's da, vielleicht auch was Wertvolleres dann anfangen kann. Ja.
Und vielleicht auch mehr Wert für alle schaffen kann, ne? Und
absolut.
Ich bin auch immer Team Agenda. Also wenn ich keine Agenda habe, dann bin ich raus. Und da würde ich sagen, dann bin ich auch lockerer geworden. Bei meinen Kundenterminen habe ich keine Agenda drin, aber wir beide wissen, warum wir sprechen. So, das muss im Arbeitskontext war ganz klar meine Teamkolleginnen und Team muss immer, wenn die mir einen Termin reinschicken ohne Agenda und da steht auch nicht explizit drin, was ich brauche, wird gnadenlos abgesagt. So. Und da dann auch zu schauen, muss es in meinem Format sein, aber warum bin ich hier und kann ich ganz toll unterstreichen und das finde ich hat auch was mit Wertschätzung zu tun, ne, der Lebenszeit anderer Menschen und wie gehe ich damit um und bin ich vorbereitet oder bin ich nicht vorbereitet. Eingangs hatte Joachim gesagt, Mensch, ich habe dir da so einen Fahrplan geschickt, hast du? Und, ach ja, doch, hast du. Und dann merkt er in der Interaktion, wie auch da, ne, diese Art von Wertschätzung, die Arbeit, die im Vorfeld gekommen ist, klar, weiß ich, hing gerade gedanklich. Und das macht was auch mit dem Miteinander. Das ist auch wieder Beziehungsarbeit. Ne? Erkenne ich das an, bin ich nicht da. Und ist etwas, was wir bewusster nutzen dürfen. Und das gilt für Führungskräfte genauso wie für Nicht-Führungskräfte. Aber da für mich noch erst recht, weil da spreche ich dann wieder das schöne Wort Vorbildfunktion an und Wertschätzung.
Caroline, mir ist ja bei diesem Podcast immer wichtig, dass natürlich handeln wir in diesen Podcast-Folgen sehr viel an Themen dann theoretisch, aber bei mir ist auch, sagen wir mal, das Thema Umsetzung, Praxistauglichkeit auch wichtig und was man konkret mitnehmen kann. Und deshalb auch jetzt mal ganz konkret, was sind denn die Schritte, um zu einer positiven Unternehmenskultur zu kommen und welche Rollen haben da zum einen Führungskräfte und zum anderen auch die MitarbeiterInnen?
Ich glaube, ich habe letztens mit jemand in der Debatte geführt, kann man Unternehmenskulturen verändern? Ich würde es bejahen und beneiden, es kommt drauf an, wie Psychologen so schön sagen. Und ich glaube, von jetzt auf gleich wirst du sie nicht verändern. Was du verändern kannst, und da komme ich wieder zu meinem Spotlight-Foto-Beispiel, da wo Energie hingeht, ne, und wo setzt sich der Fokus hin. Und das ist für mich der erste Schritt, ist zu sagen, sich erstmal zu sagen, was machen wir eigentlich gut? Und nicht zu fragen, was machen wir eigentlich schlecht, sondern Mensch, warum sind so und so viele Leute da? Warum kommen die jeden Tag wieder? Was ist das miteinander? Und das in Fokus zu stellen. Und darauf dann aufzubauen. Aber häufig, wenn ich mit Unternehmen im Austausch gehe und wir sprechen jetzt ganz, wenn ich sage, was machen wir gut? Ja, keine Ahnung, wir zahlen unser Gehalt pünktlich, ist für mich jetzt nicht ein Argument, dass ich sage, Mensch, das macht euch jetzt aus. Aber genau die Frage, warum gehe ich in das rechte Werk des Twix-Herstellers und nicht in das linke Werk der Twix-Hersteller, um es dazu übertragen. Wenn ich das für mich definiert habe und da bewusst entscheiden kann, dann kann ich das auch verstärken. Und dann kann ich am nächsten Tag sagen, naja gut, wenn wir das hinten prüfen, was fällt denn eigentlich hinten über? Was sind vielleicht Dinge, die wir nicht gut haben können? Und auch dann, was können wir daraus machen? Weil alles kann in positive und negative Richtung gehen. Also auch eine Stärke kann negativ werden, wenn ich etwas zu doll mache. Und für mich sind Schwächen häufig übertriebene Stärken, wenn man so möchte, weil ich etwas vielleicht zu viel gemacht habe und sage, okay, was ist denn vielleicht auch die Stärke dahinter? Und das ist jetzt sehr psychologisch. Aber ich bringe mal ein Beispiel, wenn jemand sparsam ist, das ist ja erstmal gut, ne? Kann sagen, jemand hat sein Geld unter Kontrolle, weiß nicht. Aber wenn jemand zu sparsam ist, wird er auf einmal geizig und nicht zugänglich. Und sagen, okay, aber wann ist das Parameter bei geizig und wann halt nicht? Und das für uns zu definieren, wann wurde denn vielleicht das, was wir jetzt als Schwäche haben, wann kann das zu einer Stärke werden? Also wann können wir das pendeln und was müssen wir dafür zu tun und da Bewusstsein für schaffen und am Umkehrschluss auch sagen, wenn das unsere Stärke ist und das, was wir gut können, wann müssen wir aufpassen, dass das Pendeln nicht in die Schwäche umgeht, dass es so übertrieben in die andere Richtung geht. Und das ist so für mich der erste Step, Bewusstsein dafür schaffen, was macht uns aus, was miteinander, was bringt auch jeder Einzelne zu bei und da in den Austausch zu geben und ein Bewusstsein zu schaffen, mit was können wir gut. Und es ist nicht das Teil, was wir wirklich sagen. Das ist halt viel, viel mehr. Und was sind vielleicht Dinge, die wir weiterentwickeln dürfen?
Ja, danke schön. Carolina, ich nenne dir jetzt mal 5 Begriffe, welche für mich im Kontext unseres Podcast-Themas wichtig sind. Und ich möchte jeweils von dir einfach mal ein paar ganz spontane Gedanken zuhören. Erster Begriff, Sinn.
Sinn ist das, was mich am Machen und Tun hält, was mich lebendig hält.
Zweiter Begriff, Wertschätzung.
Führt dazu, dass ich die Menschen wirklich sehe. Ich verbinde gerne Wertschätzung auch mit Anerkennung und in Anerkennung erkennen. Ich erkenne das, was du tust und das zu verbalisieren und nicht nur einmal im Jahr, sondern in einer gewissen Regelmäßigkeit und sich auch selbst geben zu können. Also Wertschätzung ist nicht nur, dass ich von anderen bekomme, sondern auch das, was ich mir selber geben kann, um meinen eigenen Wert zu schätzen.
Sehr schön, danke. Dritter Begriff, Kommunikation.
Lernt man nie aus. Also ich gebe auch Kommunikationstrainungen, ich finde auch nicht immer die richtigen Worte. Und dann etwas, wo ich einfach ein Bewusstsein für entwickeln darf. Und das scheint entscheidend, dass einfach nur 10-15% auf der Sachebene passieren und 85-90% auf der Beziehungsebene. Also Politik, Bedürfnisse, Gefühle, Hierarchien, also ganz viel Unterbewusstsein. Und das ist für mich immer darum geht, immer mal wieder tauchen zu gehen, zu schauen, was ist denn eigentlich noch was Bedingtes miteinander und sich darauf einzulassen.
Vierter Begriff, Potenzial.
Etwas, was Schönes und was Tolles, weil es Möglichkeiten aufhält, was einen aber nicht überfordern sollte, indem zu sagen, wie kann ich noch mehr rausholen, sondern vielleicht das zu wertschätzen, was ich am Potenzial schon habe und nicht zu sagen, wie können wir noch mehr aus jemandem holen, sondern das, was wir haben, zu verstärken.
Fünfter Begriff, Lernen.
Hört nie auf. Liebe zum Lernen ist eine Stärke von mir und ich weiß immer noch, wie ich eingangs mein Onkel ist Mediziner, ich dachte, verrückt, da bin ich zur Schule gegangen. Der geht zu einer Fortbildung, denn ich weiß, an der Schulzeit hätte ich so, hoffentlich muss man sich nicht weitermachen, hoffentlich muss man nie mehr zur Schule. Und habe gerade gesagt, ich habe letzte Woche komme ich aus meiner Fortbildung und Co. Etwas, was uns lebendig hält und was auch eine ganze Freude machen kann und was uns auch irgendwie definiert und auch wieder Chancen gibt und einen Effekt auf unser Potenzial hat.
Absolut, ja. Ja, danke schön für deine spontanen Gedanken zu diesen 5 Begriffen. Und ja, die Zeit, die ist jetzt so schnell verflogen. Und ich bin mir ganz sicher, Carolina, dass du unsere ZuhörerInnen mit deinen Gedanken zum Thema positive Unternehmenskultur begeistert und auch inspiriert hast. Und am Ende unserer großartigen Unterhaltung möchte ich dich bitten, dass du mir die 3 folgenden Fragen beantwortest. Was möchtest du denn den HörerInnen von What I Do Inspires You konkret mit auf den Weg geben, um Führung besser und auch menschlicher zu machen?
Fangt bei euch an, putzt eure eigenen Haustür und schafft Bewusstsein für das, was ihr mitbringt. Also seid euch über eure Stärken und eure Kompetenz einfach im Klaren und nutzt das. Nutzt das Wissen und fokussiert euch nicht darauf, was ihr noch nicht mitbringt, sondern was ihr schon alles mitbringt, wie voll euer Osterkorb denn eigentlich schon ist an Ostereiern, die ihr das Leben so gesammelt habt. Und schafft dafür ein Bewusstsein und auf der anderen Seite helft euren Teammitgliedern, diesen Obstkorb oder Osterkorb nach und nach zu füllen, weil einfach viele Menschen kein Bewusstsein dafür haben, das nicht wissen und nicht wissen wie und ihr da einfach einen Hebel zu befähigen und Chancengeber und Geberin seid und ja, macht das.
Dankeschön. Zweite Frage in unserem Schlussmodus. Welche drei Dinge sollte denn ich bzw. auch die HörerInnen von What I Do Inspires You unbedingt aus unserem Gespräch mitnehmen, damit es insbesondere Führungskräften gelingt, zu einer positiven Unternehmenskultur beizutragen?
Arbeitszeit ist geteilte Lebenszeit. Wir sollten uns nicht nur auf den Freitag, sondern auch auf den Montag freuen. Und arbeiten ist Teil unserer Identität und die können wir selbst mitprägen.
Sehr schön. Ja, und dann, das passt zu dem, was sich komplett jetzt durchgezogen hat, auch des Thema wegen, nämlich der Begriff der Positivität. Nämlich, ich bitte meine GesprächspartnerInnen am Ende unseres Gesprächs immer um ein sogenanntes Mutmacher-Plädoyer. Und Carolina, was ist denn dein Mutmacher-Plädoyer, wie es nicht nur mir, sondern auch unseren HörerInnen gelingen wird, die Herausforderungen der Zukunft zu meistern und voller Zuversicht in die Zukunft zu blicken?
Ich glaube, indem man sich darüber bewusst ist, was man hat und nicht zu schauen, was man nicht hat und nicht zu schauen, was haben alle anderen, sondern was bringe ich mit, dafür dankbar zu sein und keep your circle small, sage ich ganz bewusst, also sei in dem, was du hast und lass dich trotzdem von außen inspirieren, aber lass dich nicht aufhalten und freu dich über die Möglichkeit, dass du entscheiden kannst, jeden Tag was du tun kannst, wenn du es kannst und weitermachen. Einfach weitermachen.
Ja, super. Ja, vielen Dank, liebe Carolina, für dieses inspirierende, positive und auch sehr, sehr mutmachende Gespräch. Und ich wünsche dir, dass du noch viele Führungskräfte dabei unterstützt, eine Führungskultur und eine Umgebung zu schaffen, in der Kreativität, Zufriedenheit und auch Leistung gedeihen. Vielen Dank.
Danke dir.
Sehr gerne. Sehr beeindruckend, wie sehr Carolina unter anderem durch ihr positives Mindset für das Thema positive Unternehmenskultur steht, oder? Ihre positive und sehr optimistische Haltung zieht sich komplett durch unser Gespräch. Arbeitszeit ist geteilte Lebenszeit, sagt Carolina, und sie versucht in jeder Situation, das Leben und somit auch die Arbeit für sich und auch andere so sinnvoll und erfüllend wie möglich zu gestalten und dabei die Dinge selbst in die Hand zu nehmen und auch andere zu befähigen, das auch zu tun. Spannend auch ihr Mutmacher-Plädoyer am Ende unseres Gesprächs, wo Carolina sagt, schaut eher auf das, was ihr habt und nicht auf das, was ihr nicht habt bzw. andere haben. Wie am Ende einer jeden Podcast-Folge möchte ich auch diesmal die Höhepunkte des Gesprächs zusammenfassen und euch wie gewohnt gerne noch ein paar hilfreiche Impulse und Fragen mit auf den Weg geben. Erstens. Carolinas Verständnis von einer guten und zeitgemäßen Führung ist, dass die Führungskraft einen ressourcenorientierten Blick hat und sich der Vorbildfunktion bewusst ist. Die Führungskraft hat die Möglichkeit, einen Raum zu gestalten, wo sie eher die Chancen sieht und sich so verhält, dass Entwicklung und auch Performance möglich ist. Dabei geht es nicht um Aufgabenverteilung, sondern vor allem um ein gutes Beziehungsmanagement. Positive Unternehmenskultur ist für Carolina kein eigenständiger Fachbegriff, sondern sie hat hier zwei Sachen miteinander verheiratet. Nämlich die positive Psychologie mit der Unternehmenskultur. Letztere bildet nach Aussage von Carolina den Rahmen, in dem alle in einem Unternehmen unterwegs sind, der aber oft etwas stiefmütterlich behandelt wird, weil wir ihm nicht genug Raum schenken. Dabei hat jede Unternehmenskultur sehr positive Elemente und bei positiver Unternehmenskultur geht es darum, wie man gelingendes Arbeiten schafft. Dabei steht der Fokus auf ein ressourcenorientiertes Miteinander, anstatt sich an Defiziten zu orientieren. Konzentration also auf das Gute und die Stärken, ohne das weniger Gute und Schwächen komplett auszublenden. Es geht hier um die Beantwortung der Frage, was man als Unternehmen mitbringt und was die eigene, was das eigene Unternehmen ausmacht, was ist besonders und was ist die eigene Identität. Carolina sagt, du wirst nie in einer besseren Unternehmenskultur arbeiten als in der, die du selbst mitgestaltest. Damit meint sie, dass die Unternehmenskultur nicht durch Unternehmensleitung oder HR top-down entschieden und festgelegt wird, sondern sie wird durch die Mitarbeitenden geprägt und mitgestaltet. Deshalb auch ihr Appell, dass jede bzw. jeder im Unternehmen die Verantwortung hat, hier aktiv Einfluss auf die Unternehmenskultur zu nehmen und das auch aktiv zu nutzen. Das heißt, sich selbst immer wieder fragen, was man tun kann, um das gegenwärtige Setup im Unternehmen zu verändern. Carolina sagt, ruhig mal früher die Ärmel hochkrempeln und ins Tun kommen, damit wir dauerhaft im Unternehmen glücklich sind. Was bedeutet für euch gute Führung und wie wichtig ist dabei das Beziehungsmanagement der Führungskraft? Was ist euer Verständnis von einer positiven Unternehmenskultur und welche Bedeutung hat eurer Meinung nach dabei ein ressourcenorientiertes Miteinander? Wo seht ihr Möglichkeiten von Mitarbeitenden, aktiv die Unternehmenskultur mitzugestalten? Zweitens. Carolina sagt, Meaning in Life ist viel leichter zu spüren als Meaning of Life. Damit möchte sie sagen, dass es oft gar nicht die Beantwortung der Frage, warum bin ich hier ist, sondern es geht darum, welchen Sinn ich im Leben finden kann und was ich gerade dafür tun kann. Also anstatt sich zu sehr an dem großen Bild des Off-Life festzuhalten, geht es ihr eher darum, im Hier und Jetzt, also das, was ich jeden Tag tue, einen Sinn zu finden, beziehungsweise noch besser ausgedrückt, dem Selbst einen Sinn zu geben. Arbeitszeit ist geteilte Lebenszeit. Hintergrund dieser Aussage ist, dass man vor allem bewusster damit umgeht, wie man Arbeitszeit und somit Lebenszeit gestaltet, mit wem man diese Zeit verbringt und auch dadurch bestrebt ist, die eigene Arbeitszufriedenheit zu erhöhen, indem man sich immer bewusst macht, wofür man was tut und somit last but not least auch leistungsfähiger wird. Was ist also wichtig, um zu einer positiven Unternehmenskultur zu kommen und welche Rollen haben dabei Führungskräfte und MitarbeiterInnen? Zunächst erneut der Hinweis von Carolina, dass man seinen Fokus auf das setzt, was gut im Unternehmen läuft, um darauf aufzubauen und diese Dinge zu verstärken. Es geht darum, ein Bewusstsein zu schaffen, was das Team und das Unternehmen ausmachen und was jeder Einzelne auch dazu beitragen kann. Wie gelingt es euch, eurem Arbeitsleben einen Sinn zu geben? Was tut ihr, um Arbeitszeit als geteilte Lebenszeit zu sehen, also bewusst die Arbeitszeit so sinnvoll wie möglich zu gestalten und eure Arbeitszufriedenheit zu erhöhen? Welche Möglichkeiten seht ihr als Führungskraft bzw. für eine Führungskraft, einen Beitrag zu einer positiven Unternehmenskultur zu leisten? Drittens. Was sind die spontanen Gedanken von Carolina zu 5 Begriffen, welche im Kontext unseres Podcast-Themas wichtig sind? Bei Sinn denkt Carolina daran, was sie am Machen und Tun hält, was sie lebendig hält. Wertschätzung führt bei Carolina dazu, dass sie die Menschen wirklich sieht, denn sie verbindet Wertschätzung mit Anerkennung und darin steckt wiederum der Begriff Erkennen. Diese Anerkennung auch dem anderen gegenüber zu verbalisieren und zwar regelmäßig ist Carolina wichtig und sie plädiert auch für eine wertschätzende Haltung sich selbst gegenüber. Bei Kommunikation lernt man nie aus und kann diese ständig weiterentwickeln. Potenzial ist was Tolles, weil es Möglichkeiten aufzeigt. Man sollte das wertschätzen, was man an Potenzial hat und das auch verstärken. Lernen. Hört nie auf und die Liebe zum Lernen ist eine Stärke von Carolina. Lernen macht Freude, sagt sie, gibt einem Chancen und hat auch einen Effekt auf das vorhandene Potenzial. Welche Bedeutung haben für euch die Begriffe Sinn, Wertschätzung und Kommunikation im Kontext von einer positiven Unternehmenskultur? Wie gelingt es euch, das Potenzial anderer zu entfalten bzw. vorhandenes Potenzial zu verstärken? Warum ist es auch für euch wichtig, dass ihr euch in puncto Kommunikation ständig weiterentwickelt. Abonniert den Podcast und folgt What I Do Inspires You auf LinkedIn, Instagram und Facebook. Dort teile ich regelmäßig interessante News zum Thema Leadership und ihr bekommt auch immer wieder eine Rückmeldung auf eure Fragen rund um das Thema Führung und auch zum Podcast. Teilt den Podcast in eurem Netzwerk und werdet Teil einer inspirierenden Leadership-Community.